zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
Willkommen zu unserer fünften Ausgabe unseres WFBB-Podcastes Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Ulrike Munz und heute habe ich zwei Gäste an Bord, die einem der größten Wohlstandsprobleme den Kampf angesagt haben. Der nicht enden wollenden Plastikflut einer Konsumgesellschaft, die erwirbt, verbraucht und entsorgt und so langsam begreift, dass dieser Lebensstil uns buchstäblich in Plastik ersticken lässt. Der Great Pacific Garbage Patch, ein Meeresstrudel zwischen Hawaii und Kalifornien, ist hierfür ein verstörendes Mahnmal. In diesem Strudel, den man im Übrigen auch aus dem All sehen kann, schwimmen schätzungsweise 1,8 Billionen Plastikstücke. Das entspricht in etwa 250 Plastikteilen pro Erdenbürger. Wir selbst nehmen Mikroplastik über die Zahnpasta oder den Genuss von Fisch in uns auf. Plastik ist also in uns und um uns herum. Und wenn irgendwann die Menschheit ausstirbt, werden das unter Umständen die Relikte sein, die Außerirdische von uns als Rückschluss auf eine fragwürdige Gesellschaftsform vorfinden werden. Sehr dystopisch, aber hier mache ich auch Schluss und möchte von der Dystopie zu einer hoffnungsvolleren Vision kommen, einer nahezu plastikfreien Gesellschaft. Wie das funktionieren könnte, frage ich heute meine Gäste Thomas Büschkorn und Hauke Brekenfeld vom Startup Plastikfighter. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne.
Hi. Ja, wir probieren heute mal wieder das trilaterale Gespräch. Von daher, los geht's. Und bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht auch mal unsere obligatorische Eingangsfrage ganz unvermittelt vorab. Was bedeutet es denn für euch beide, zukunftsorientiert zu wirtschaften?
Also Zukunftsorientierung in der Wirtschaft bedeutet für uns nicht so eine Art, ja, im strengen Sinne nachhaltig zu sein. Also letztendlich geht es darum, ja nur so viel Ressourcen zu verbrauchen, wie der Planet auch ersetzen kann. Also im besten Fall sogar in einer Kreislaufwirtschaft und dementsprechend auch eine Organisation so wirtschaftlich aufzustellen, dass sie selber überlebensfähig ist. Das heißt, auch langfristig mit ihrem Geschäftsmodell überleben kann. Es ist also, geht sozusagen in beide Richtungen. Ne? Sozusagen im besten Sinne enkeltauglich. Das war ein Begriff, den ihr, glaube ich, in früheren Podcasts auch mal verwendet hattet. Den finde ich eigentlich ganz schön, weil er auch eine emotionale Komponente mit reinbringt. Das heißt, was will ich meinen Enkeln hinterlassen und wie muss ich es auch aufstellen, damit es immer noch vorhanden ist und immer noch überlebt und die Umwelt auch überlebt, wenn die dann mal das Sagen haben.
Für mich ist es im Prinzip nur, Produkte wirklich anzubieten und auch zu promoten, die für den Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten. Also nicht einfach nur, ich benutze es für eine bestimmte Zeit und danach ist es Abfall, so schön wie es in der Anmoderation halt schon klang, sondern dass es halt wirklich Produkte sind, die in einem nachfolgenden Prozess einfach wieder als Inputmaterial genutzt werden können. Also ein gutes Beispiel ist dafür vielleicht so ein Papiermöbel von mehreren Firmen, wie zum Beispiel von Papercomp, die halt am Anfang genau den gleichen Nutzen darstellen, wie es ein klassisches Produkt hat, aber ohne den schlechten Effekt auf die Umwelt zu haben. Und das heißt für mich einfach zukunftsfähig wirtschaften. Mit Gedanken an neue Inputstoffe, beziehungsweise, so wie Hauke es gesagt hat, an die Enkel.
Es ist im Übrigen sehr schön, dass ihr euch direkt als Hörer unseres Podcastes geoutet habt. Das war so nicht abgesprochen. Freut mich natürlich umso mehr. Ja, wenn ich sage euch, da frage ich mich natürlich auch erst einmal, wer ihr überhaupt seid. Also ihr seid Hauke und Thomas, alles klar. Aber was macht ihr gerade? Was habt ihr vielleicht auch früher gemacht? Und wie habt ihr zueinander gefunden? Und auf die Gefahr, dass das jetzt ganz viele Fragen sind, aber wo wollt ihr auch gemeinsam hin? Plaudert mal.
Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich bin Kommunikationsprofi, habe 15 Jahre lang in unterschiedlichen Kommunikationsagenturen gearbeitet und mir in der Zeit, in der ich dort war, irgendwann die Sinnfrage gestellt, weil ich den Eindruck hatte, dass das, was ich tue, nicht wirklich immer mit dem vereinbar ist, was ich an Werten und an Vorstellungen von Gesellschaft in mir trage. da ich für Kunden gearbeitet habe, die ich normalerweise von meinem Werteset gar nicht unbedingt unterstützen würde. Das hängt einfach damit zusammen, dass man, wenn man in größeren Organisationen ist, natürlich auch in gewisser Weise dem arbeiten muss, was der Arbeitgeber oder was dem Unternehmen entsprechend auch eine Wirtschaftlichkeit irgendwie sinnvoll und gut tut. Und die Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, waren halt nicht immer unbedingt darauf ausgerichtet, in dem Sinne, wie ich es vorhin als enkeltauglich formuliert habe, zu wirtschaften. Und mir war es wichtig, das zu tun, das tun zu können, was ich gerne tun möchte und auch für die Kunden zu arbeiten, mit denen ich mich gerne verbinde. Und deswegen habe ich vor 6 Jahren etwa mit einem Kollegen in Hamburg zusammen die Kombüse gegründet. Kombüse steht für Kommunikationsbüro für Social Entrepreneurship. Und dieser furchtbare Begriff Social Entrepreneurship, der kommen wir sicherlich vielleicht später auch nochmal dazu, war so ein bisschen unser Kern, also das innovative Sozialunternehmertum, für das wir antreten und dazu verhelfen wollten, ihre Geschichten besser an den Mann zu bringen. Daraus ist inzwischen eine Beratung geworden, eine Organisation geworden, die relativ breit im mehr oder weniger kompletten nachhaltigen Sektor ihre Leistungen, ihre Kommunikationsleistungen anbietet. Also von Wohlfahrtsunternehmen über Stiftungen bis hin zu nachhaltigen Unternehmen der Biobranche, bis hin zum Ökolandbau, sozialen Einrichtungen und so weiter und so fort. Und da sind wir sehr breit unterwegs. Und wie es dann dazu kam, dass wir auf Tom gestoßen sind und der Plastikfighter sich sozusagen zusammengefunden hat, das kannst du jetzt am besten erzählen, Tom.
Das mache ich natürlich gerne. Also Thomas Wischkorn, ja, ich bin in Brandenburg groß geworden, in Potsdam, bin in Cottbus geboren worden, also ein gebürtiger Brandenburger, hört man wahrscheinlich auch in der Stimmfärbung an der einen oder anderen Stelle. Bei mir ist es so, ich habe dann, nachdem ich hier mein Abitur gemacht hatte, bin ich zum Studium gegangen, habe Maschinenbau studiert und bin dann, so wie es irgendwie wahrscheinlich für jeden Maschinenbauer irgendwie das Große ist, bei einem der Großkonzerne eingestiegen, bei Mercedes, bin mit denen ein paar Jahre um die Welt getingelt und habe Werke hochgezogen und Produktionsoptimierung gemacht. Und habe danach eine weitere Station bei ThyssenKrupp in der Entwicklung machen dürfen. Und irgendwann hat mich aber diese Tingelei, also man wird um die Welt geschickt, flitzt mit der Goldkarte durch irgendwelche Flugzeuglounges oder Flughafenlounges, hat es mich auch nicht mehr ausgefüllt. Und ich habe mich halt gefragt, wofür mache ich das? Und diese Sinnfrage, die Herr Hauke ja auch gekommen ist, die kam bei mir auch. Und ich habe dann meinen sehr gut bezahlten Job irgendwann gekündigt und habe gesagt, ich möchte einfach was selber machen. Und bin dann eine ganze Weile alleine unterwegs gewesen danach, habe diverse Fortbildungen gemacht und dann hat es mich irgendwann nach Indien getrieben, wo ich zum ersten Mal zum Beispiel mit Palmblattgeschirr in Kontakt gekommen bin, was ich eigentlich eine sehr schöne kompostierbare Einweglösung fand, die es damals in Deutschland aber noch nicht gab, 2013, 2014. Und habe dann da einige Projekte gemacht mit Leuten vor Ort, einfach um mein Wissen, was ich hier erworben habe, halt auch in der Praxis dort in quasi Entwicklungshilfe im Kleinen umzusetzen. Und als ich dann 2014 von meiner Tingelei-Tour wieder zurückgekommen bin, habe ich ein Unternehmen gegründet hier in Potsdam, was sich damit auseinandergesetzt hat, wertvolle Metalle, also Silber, Gold, Platin, Platinum zu recyceln. Also Computer eingesammelt mit dem DRK, also mit einer Behindertenwerkstatt halt zu zerlegen, um dann halt die Werkstoffe wieder rauszuholen, die interessant sind. Und habe das dann nach einiger Zeit aber abgegeben, weil ich bin immer so ein Aufbaumensch, also mir macht immer alles Spaß aufzubauen und wenn es dann in so eine Phase kommt, wo es dann groß ist, dann übergebe ich es auch gerne jemanden anders und bin darüber dann an ein paar Freunde von mir, mit ein paar Freunden zusammengekommen, mit denen ich zusammen ein weiteres nachhaltiges Unternehmen gegründet habe, die Prodana. Und dort sind wir ein großer Online-Shop gewesen oder der ist immer noch da, aber ich bin halt nicht mehr Teilhaber davon, wo wir eine eigene Produktion in Indien auf die Beine gestellt haben, um Palmblatt-Teller halt auch in Deutschland groß zu machen. Und ja, seit 2019 bin ich dort ausgestiegen, bin jetzt selbstständig unterwegs in der Beratung von Unternehmen zu Plastikalternativen in der Verpackung und aber auch in anderen langlebigeren Produkten Und darüber bin ich auf das Thema Plastikfighter eigentlich gekommen, weil ich glaube, jeder von uns hat mal so einen Schlüsselmoment gehabt, wo er sich gedacht hat, hä, irgendwie liegt hier ganz schön viel Plastik rum. Und das wollte ich halt einfach besser machen. Und so sind Hauke und ich eigentlich auch zusammengekommen, weil ich bin halt von der Ausbildung klassisch Ingenieur. Ich kann gut im Detail, aber was ich nicht gut kann, ist meine eigentlich ganz gute Geschichte auch zu erzählen. Und darüber bin ich an den Kollegen von Hauke gekommen, den Thomas Friemel, der bekannt ist über das Nachhaltigkeitsmagazin Enorm, was wahrscheinlich auch einigen was sagen wird, der damalige Herausgeber und Gründer. Und ich habe halt einfach jemanden gesucht, der meine Geschichte erzählen kann. Und so sind wir mit Hauke und halt auch mit Thomas zusammengekommen. Und sie haben mir halt geholfen, das Ganze auf die nächste Stufe zu heben, da wo es heute steht.
Ja, bei dieser geschliffenen Darstellung mag man kaum glauben, dass Kommunikation nicht so dein Feld ist, aber das nur am Rande.
Danke für die Blumen.
Ja, Plastikfighter, das klingt kämpferisch. Wofür steht da denn genau der Plastikfighter? Was ist denn da das konkrete Geschäftsmodell?
Ja, der Plastikfighter soll auch ein bisschen kämpferisch klingen, weil uns, glaube ich, alle einte, dass wir den Eindruck hatten, dass es so nicht weitergeht, und zwar in verschiedener Hinsicht. Einmal so mit natürlich der Umweltverschmutzung und dem vielen Plastik, was in den Meeren herumschwimmt, aber nicht nur in den Meeren, auch im Boden inzwischen sich wiederfindet, im Grundwasser, in vielen Lebewesen auch mit drin. Ich habe ja vorhin auch vom Fisch geredet, an dem es auch schon drin steckt und wie wir es wieder auf uns nehmen. Das auf der einen Seite, aber so weiter geht es auch nicht mit den vielen sehr guten Initiativen, die es gibt, die leider aber noch keinen richtigen Fuß auf den Boden bekommen, die sich in die richtige Richtung bewegen, die auch das Thema adressieren, aber damit nicht so richtig keinen großen Impact, keine große Wirkung erzielen. Und das wollten wir ändern. Und deswegen haben wir gesagt, naja, der Plastikfighter, dieser kämpferische Begriff, soll eigentlich auf drei Säulen fußen. Das eine ist das Thema, wir wollen unabhängig aufklären. Das heißt, gut, wie Unabhängigkeit ist immer so eine Sachweise. Wir wollen aber eine möglichst objektive Sichtweise versuchen einzunehmen, indem wir unterschiedliche Seiten zu Wort kommen lassen und sehr wissenschaftlich fundiert versuchen, über das Thema aufzuklären, Bildungsangebote auch zu geben und damit in einer Plattform allen möglichen Initiativen, die es bereits gibt, die Möglichkeit geben, sich unter einem Dach zu bündeln. Also sozusagen die Kräfte, die es gibt, an einem Ort verfügbar zu machen und natürlich jetzt nicht alle zu ersetzen, sondern dann auch weiter zu linken und Angebote sozusagen zu integrieren. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist ein Shop, auch der sehr integrativ, also sozusagen der sowohl eigene Produkte als auch Produkte anderer Shops und anderer Marken unter einem Dach vereint und gute Alternativen, aber auch sehr transparent ausgesuchte Alternativen bietet, die klaren Kriterien entsprechen. Und auf der dritten Ebene, auf der dritten Säule ist es das, was Tom auch gerade schon berichtet hat, was auch verstärkt sein Part, seine Expertise ist, ein Consulting im Bereich von plastikfreiem Handeln auf der einen Seite, aber eben auch plastikfreiem vor allem Produzieren und Verpacken. Und diese drei Säulen, das ist sozusagen das, was die Alleinstellung vielleicht auch des Plastikfighters, auch was auch das Neue an dem Plastikfighter ist, dass er sich eben nicht einen einzelnen kleinen Bereich rausnimmt, sondern sagt, nee, was wir brauchen, genau das. Wir brauchen ein Dach, wir brauchen eine Art Kompetenzzentrum für dieses Thema, wir brauchen eine Metaebene, auf der die Initiativen sich auch dargestellt sehen und verbunden miteinander sehen.
Ja, also vielleicht als kleine Ergänzung noch. Ich habe halt aus meiner beruflichen Vergangenheit, insbesondere aus dem Aufbau der ProDana einfach gelernt, wie schwierig es ist, so die ersten Schritte zu machen. Also wie kriegt man eine Logistik vernünftig hin? Wie kriegt man ein vernünftiges Marketing hin? Wie wird man sichtbar als kleines Startup? Und diese Sachen treffen ja jede dieser kleinen Initiativen, vielen kleinen tollen Initiativen, die da draußen sind, von denen man auch zum Teil noch gar nicht gehört hat, immer gleich. Und da wollen wir einfach eine übergeordnete Unterstützung bieten. Das ist das eine. Und das zweite, was Hauke ja auch schon angerissen hatte, ist, nur wenn ein Konsument halt wirklich weiß, was Probleme sind, nur dann entwickelt er ein Gespür dafür, wo er sich selber ändern kann. Und wir haben bei uns in der kleinen Truppe, wir sind jetzt vier, also drei Kombüse-Leute und ich, festgestellt, dass da halt auch bei uns selbst oder auch bei der Kombüse einiges an Unwissenheit einfach noch da ist. Du hast es vorhin so schön beschrieben, was ist Mikroplastik, wo ist Mikroplastik drin? Da hat man irgendwie schon mal eine Geschichte von gehört, aber kennt jeder von uns eine wissenschaftlich fundierte Studie dazu? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Und genau diese Möglichkeit wollen wir halt bieten für alle Interessierten, ihr Leben ein klein wenig zu verändern, ohne dass wir da missionieren wollen. Und das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Wir machen ein Angebot an die Leute. Wir wollen ihnen Handlungsschritte, Handlungsalternativen an die Hand geben, damit jeder sein Verhalten halt nachhaltig verändern kann.
Ja, klingt ganzheitlich. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Ihr seid also definitiv mehr als, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber in Anführungsstrichen nur ein plastikfreier Online-Shop, sondern das Thema Wissensaufbau, Wissensvermittlung liegt euch schon mal besonders am Herzen. Es braucht also mehr Wissen, differenziertes Wissen vor allen Dingen. Deswegen vielleicht nochmal so ein kleiner Exkurs zur Materialfrage. Also vielleicht auch mal direkt an den Ingenieur. Der ist da bestimmt eine gute Quelle. Ist denn Plastik immer schlecht oder gibt es auch gutes Plastik? Also inwieweit Plastik gut oder schlecht ist, hängt ja wahrscheinlich auch davon ab, wen man fragt, oder?
Das ist ganz klar so. Wenn man mich als Ingenieur fragt, dann sage ich natürlich, Plastik ist ein wunderbares Material, weil es einfach leichter ist als viele andere Materialien. Es ist einfach formgebbar, ohne dass man in der Produktion, in der Herstellung halt viel Energie aufwenden muss. Und deshalb ist es aus meiner Sicht für langlebige Produkte the material to go for. Und an anderen Stellen, wo es aber viel um Einwegbedarfe gibt, wie bei Verpackungen, die wir täglich im Supermarkt konsumieren, wie bei Einweggeschirr, was halt vielfach im To-Go-Verkauf eingesetzt wird, ist es einfach aus meiner Sicht falsch. Ja, weil da ist es eine reine Ressourcenverschwendung. Und wenn es dann halt irgendwo noch unkontrolliert in die Umwelt gelangt, dann bildet es halt da einfach einen nicht abbaubaren Abfall. Und dafür müssen wir ganz klar neue Lösungen her, die zum Teil entwickelt sind, zum Teil noch entwickelt werden müssen. Gerade auf der Verpackungsseite haben wir halt sehr hohe Anforderungen, sowohl vom Lebensmittelrecht als auch von der Verderblichkeit, also den Anforderungen, die halt der Verderblichkeit der Produkte entgegenwirken sollen. Und da ist es an manchen Stellen heute einfach simpel noch nicht möglich, mit den bestehenden Alternativmaterialien sinnvolle Produkte zu bauen.
Ja, danke für den kleinen Exkurs. Vielleicht aber trotzdem zurück zum Plastikfighter. Ihr habt da ja doch einige Baustellen, die es dann zu beackern gilt, um eben auch das ganzheitliche Geschäftsmodell voranzubringen. Wo hakt es denn jetzt bei der Weiterentwicklung? Also vielleicht auch verbunden mit der Frage, was ihr an Förderung, Unterstützung jetzt gebrauchen könnt. Was oder wer würde euch denn jetzt weiterhelfen?
Also was braucht es an Unterstützung? Das ist natürlich eine gute und breite Frage, weil wir haben dadurch, dass wir viele Felder haben, natürlich auch unterschiedliche Anforderungen. Aber grundsätzlich, was halt immer hilft, ist natürlich irgendwie eine Förderung in Form von finanzieller Unterstützung, in Form eines Investors oder einer Anschiebfinanzierung für den Shop, die irgendwie geleistet werden muss, um die ersten Produkte nicht nur zu scouten, sondern sich im Zweifelsfall halt auch ans Lager zu legen. Das würde unheimlich helfen. Da sehen wir allerdings diverse Probleme gerade für so nachhaltige Startups, weil wir halt nicht im klassischen Modell einfach eines Venture-Kapitalisten zu finden sind, weil unser Geschäftsmodell natürlich ein bisschen mehr bietet als einfach nur am Ende eine Geldvermehrung, ja, sondern wir haben auch soziale Aspekte, die einfach berücksichtigt werden müssen und die aber schlecht monetarisierbar sind für die klassischen Venture-Kapitalisten. Was es aber natürlich auch braucht, sind einfach fleißige Hände. Und deshalb vielleicht auch hier der ganz klare Aufruf an die Leute, die zuhören. Wir freuen uns auf Leute, die mitarbeiten wollen, die als Influencer, als Multiplikatoren und uns unterstützen wollen beim Aufbau der Community, sei es einfach nur zu sagen, ich habe da was gehört, ich finde das eine coole Idee, wollt ihr nicht da halt auch dabei sein oder jemand kennt jemanden, da würden wir uns unheimlich freuen. Das ist das, was uns wahrscheinlich am meisten unterstützen würde, gerade Hauke, oder?
Ja, also helfende Hände sind auf der einen Seite was das Wichtige, auf der anderen Seite das, was du auch schon gesagt hast, und da sind wir ja auch dabei, ist die finanziellen Mittel. Wir haben jetzt verschiedene Anträge gestellt, auf Förderungen, auf unseren Wettbewerben beteiligt und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, wenn wir da eine Förderung hinbekommen, die uns erstmal über eine gewisse Zeit trägt. Bisher haben wir selber viel Zeit und auch eigenes Geld rein investiert und jetzt. Das geht für eine begrenzte Zeit ganz gut und irgendwann dann müssen wir sehen, okay, wie kriegen wir das am Anschub erstmal so auf die Beine gestellt, dass wir uns Logistik, Lager, Produkte und so weiter auch leisten können.
Ihr habt die Notwendigkeit eines vielleicht auch neuen, eines alternativen Investorentyps gerade angesprochen. Das fiel schon in einer früheren Ausgabe, konkret von Frau Silvester von der Landlogistik GmbH. Also das wird scheinbar immer dringlicher, dass nicht nur der Return of Invest als Indikator eine Rolle spielt, sondern auch andere Aspekte noch Berücksichtigung finden. Aber ich denke, da kommen wir ein bisschen später auch noch mal genauer dazu. Ihr steht ja für eine neue Generation von Unternehmen, möchte ich behaupten. Also Unternehmen, die nicht nur wachsen wollen, um Gewinn zu erzielen, sondern um tatsächlich einen Unterschied zu machen, also zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen wollen. Versteht ihr euch denn auch als Social Entrepreneurs? Hauke hat es ja angesprochen, dieses unsägliche Wort. Komme gern mit einer Alternative um die Ecke. Ich glaube, die deutsche Übersetzung klingt ein bisschen sperrig, aber für den Kommunikator hier unter uns fällt bestimmt was Pfiffiges ein. Was macht denn ein, wie auch immer, Social Entrepreneur denn aus?
Na, wenn es die super Alternative aus Deutsch gäbe, dann hätten es, glaube ich, schon viele genutzt. Das Problem ist, dass der Begriff des Sozialunternehmers, der ist ja nicht neu, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten, wenn nicht fast schon Jahrhunderten, wenn man sich mal anguckt, wie alt denn eigentlich die klassischen Wohlfahrtsunternehmen sind. Die sind ja teilweise 100, 200 Jahre alt und letztendlich haben die nichts anderes als soziale Unternehmer, was so definiert war, dass sie sich um soziale Belange der Gesellschaft kümmern, was ja durchaus ehrenwert und auch richtig und absolut wichtig ist. Und im Grunde genommen tun Social Entrepreneurs nichts anderes, aber es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, nämlich der, dass sie es A, auf eine einfach mit einem neuen Ansatz tun, also irgendetwas anders machen als andere vorher. Also Innovation heißt hier nicht immer, dass man einen gänzlich neuen Service oder ein neues Produkt anbietet. Es heißt auch, dass man vielleicht Dinge einfach nur skaliert oder dass man sie in einer anderen Region anbietet oder überträgt oder auf einen anderen Bereich beispielsweise. Und dass man es streng wirtschaftlich macht. Also es ist schon ausgerichtet an einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Das heißt, Profite erwirtschaften, aber, und das ist vielleicht der Unterschied zum klassischen Unternehmen, es ist eben nicht ein Selbstzweck, also im Sinne von, wir tun das, damit die Shareholder möglichst viel aus dem Unternehmen rausziehen können oder überhaupt etwas rausziehen können, sondern es geht immer um die Sache. Das heißt, man hat vor allem den Fokus auf dem gesellschaftlichen oder ökologischen Problem. Und die Gewinne, die erwirtschaftet werden, werden möglichst eben in die Unternehmung oder in die Sache investiert, meine ich natürlich, so dass die Sache auch weiter vorangetrieben wird. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das heißt, natürlich kann ja auch an Shareholder was ausgezahlt werden. Das ist jetzt nicht das Problem, aber es steht im Vordergrund die soziale oder die gesellschaftliche Angelegenheit.
Ja, der Fokus liegt also auf der Lösung des gesellschaftlichen Problems. Aber da mal nachgefragt, passt ihr denn in ein System, was noch, Fragezeichen, auf Wachstum ausgelegt ist? Also gerade die Stichwörter Technologie und Forschungsaffinität, das sind ja zentrale Begriffe auch in zahlreichen Förderprogrammen. Also gibt es überhaupt, sagen wir mal, nennenswerte Fördermodelle und auch Unterstützungsmaßnahmen oder vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, Fristen Social Entrepreneurs auch ein Stück weit Nischendasein?
Ja, also leider noch viel zu sehr. Leider ist Social Entrepreneurship noch echt Nische, auch wenn es inzwischen ein Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung drinsteht. Es ist auch ein bisschen was passiert seitdem und es gibt fast jedes Bundesland, was ein neues Parlament wählt, hat das auch im Koalitionsvertrag mit drin. In Hamburg ist zum Beispiel vorgesehen, sogar einen Ort dafür zu schaffen, an dem Social Entrepreneurship oder wie es auch häufig dann benutzt wird, soziale Innovation stattfinden kann. Aber sag mal, es gibt einen politischen Willen, aber es ist noch relativ, wir sind noch relativ am Anfang beim Schaffen von Infrastrukturen, von Förderprogrammen, von Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Glück gibt es seit, ich glaube jetzt 2018, tatsächlich auch eine Interessenvertretung für Social Entrepreneurs. Das ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, CENT abgekürzt e.V., das sich sehr stark eben auch an die politische Diskussion einbringt. Und es hat schon eine Menge bewirkt. Also auch die Frage, wie können denn eigentlich rechtliche Modelle aussehen? Wie kann Förderung aussehen? Und so bewegt sich eine Menge, aber es ist immer noch nicht im Mainstream angekommen. Also ich wage mal zu behaupten, dass ein Teil der Hörer noch nie was davon gehört hat, von diesem Modell. Und das, wenn man jetzt, und wir sind schon ja Fachpublikum, wenn man so möchte, und wenn man dann in den Mainstream, also wirklich in die Bevölkerung reingeht, dann reinhorcht, dann hat man wahrscheinlich einen relativ geringen Prozentsatz, die mit diesem Modell überhaupt was anfangen können. Insofern, ja, Nische ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig schlimm, dass es nicht so viele Leute davon gehört haben. Wichtig ist, dass es das geben kann und dass es dafür die Grundvoraussetzungen an Förderung und an rechtlichen Grundlagen gibt.
Wenn ich kurz einsteigen darf, für mich ist es halt so, ich habe mich früher nie als Social Entrepreneur gesehen. Ich habe halt für mich gesagt, da gibt es ein Problem, das muss man angehen. Und es ist halt auch, für mich ist es so, Geld ist ein Mittel zum Zweck an der Stelle. Man braucht sicherlich Geld, um Dinge zu bewegen. Das ist ganz klar. Leute müssen ihre Miete zahlen, müssen ihr Brot abends kaufen. Und es muss aber einfach so sein, dass es nicht darum geht, den Aktienkurs nur zu maximieren oder am Ende des Jahres sich eine neue Yacht zu kaufen. Ich habe in meiner letzten Angestelltenstelle sehr viel Geld verdient und es hat mich einfach irgendwann nicht mehr glücklich gemacht. Und das bedeutet mir jetzt viel mehr, jetzt wo ich auch zwei Kinder habe, einfach zu sehen, dass ich auch deren Leben einfach ein bisschen besser machen kann in der Zukunft. Und ob das jetzt als Social Entrepreneur ist oder als Thomas Wischkorn, ist mir relativ egal. Für uns als Plastikfighter sehen wir uns als Social Entrepreneurs, weil wir das Plastikproblem halt wirklich an der Wurzel packen wollen, um mit dieser Aufklärung, auf die wir vorhin schon mal eingegangen sind, die Unwissenheit und die Halbwahrheiten in der Bevölkerung halt einfach zu eliminieren. Und das halt am besten, wie du es vorhin schön gesagt hast, Ulrike, mit einem ganzheitlichen Ansatz, weil das Problem, was wir haben, das ist halt nicht klein und deshalb muss man da einfach groß denken, auch wenn es viele Baustellen aufmacht.
Da hatten wir wieder so ganz schön die Enkeltauglichkeit. Da sprach der Vater, der natürlich plötzlich einen ganz anderen Zeithorizont hat, wenn auch die Enkel noch in einer lebenswerten Umwelt groß werden sollen. Ihr sagtet, das ist noch nicht im Mainstream angekommen. Das passt ganz gut zu dem Punkt, den ich jetzt aufmachen möchte. Und zwar hat Frau Dr. Maya Göpel, kennt ihr vielleicht, Transformationsforscherin und Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderung. Puh, das ist sperrig. Und sie sagte einmal im Rahmen einer unserer Veranstaltungen, dass diejenigen, die zukunftsfähige Lösungen an den Start bringen, das sind diejenigen, die sich enorm rechtfertigen müssen für die Machbarkeit. Ist das dann ein effektives Risikomanagement, was ihr da betreibt, während die etablierten Unternehmen sich weniger kritische Fragen zu letztlich auch zum Beispiel ihrer Schadschöpfung stellen lassen müssen. Das heißt, wie sie zum Gemeinwohl beitragen, steht nicht so richtig zur Debatte. Also ist das so? Seht ihr diese Diskrepanz auch? Könnt ihr das bestätigen?
Ja, vielleicht zwei Dinge. Also zum einen mag ich so diese Abgrenzung nicht so wirklich, also die Negativabgrenzung, sagen die einen tun was Gutes und die anderen tun nichts Gutes. Das ist, glaube ich, ein Problem. Also dann, auch vielen Unternehmern ein bisschen aufstößt, wenn man über das Thema Social Entrepreneurship oder Sozialunternehmertum redet, weil die sagen, na wieso, wir sind doch auch verantwortlich. Auch nur, weil wir Schrauben herstellen, sind wir doch nicht unverantwortlich oder sind wir doch nicht so unsozial oder sowas. Und das ist natürlich völlig richtig. Also und dann auch ein, ich bleibe bei dem Beispiel, bei einem Schraubenhersteller trägt zu gesellschaftlichen Nutzen bei. Das ist, er kümmert sich um Menschen, er bekämpft die Arbeitslosigkeit. Also es sind lauter Dinge, die auch gut laufen in diesen Unternehmen. Und das natürlich ist klassische Wirtschaft absolut notwendig und wünschenswert. Deswegen ist das jetzt kein positiv-negativ, sondern eigentlich nur der Versuch einer Kategorisierung. Und es ist doch natürlich das immer so, und das hat Frau Göpel ja absolut recht, dass das, was eingeführt ist, was man schon den Proof of Concept sozusagen schon geliefert hat, ist einfacher, das ist bekannt und das führt ganz normal bei den Menschen, die sich damit beschäftigen, auch zu einem gewissen Vertrauen. Wir erleben das beispielsweise bei den Förderanträgen, die wir stellen. Wenn wir jetzt als neue Organisationen dahin kommen und beispielsweise beim Umweltbundesamt oder so eine Förderung beantragen, dann sind wir nicht der NABU und nicht der BUND, den man dort kennt und die natürlich, wo man natürlich davon ausgeht, dass die ein gutes Projekt umsetzen können. Bei uns ist erstmal, wer seid ihr, warum wollt ihr das, was könnt ihr denn, was habt ihr schon gemacht? Ist logisch, ist nachvollziehbar, aber ist natürlich umso schwerer für Neuankömmlinge wie uns in die Strukturen einzudringen.
Ja, und da, vielleicht du hast vorhin die Frage gestellt, was brauchen wir denn? Ich denke, wir brauchen da halt auch von Land, vom Bund ein anderes Vorgehen im Sinne von Förderung. Es ist richtig, dass zum Beispiel auch Eigenanteile notwendig sind, aber gerade das bricht halt vielen Startups beim Thema Förderung einfach das Genick. Auch die Aufwendungen, die gemacht werden müssen, um überhaupt so einen Antrag zu stellen, das sind zum Teil 50 Seiten, die man dann irgendwie durcharbeiten muss, zusätzlich zu 400 Seiten Anhang, damit man die 50 Seiten überhaupt ausfüllen kann. Und das ist einfach aus meiner Sicht viel zu viel Aufwand, den man im normalen Tagesgeschäft von einem Startup einfach nicht leisten kann. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass da schlaue neue Modelle kommen, die halt heißen, keine Ahnung, einen Fonds, der vom Staat aufgelegt wird, der gute Ideen, die natürlich bewertet werden müssen von einem Gremium, ob sie halt förderfähig sind oder nicht, dann einfach unterstützt werden. Und zwar bedingungslos. Für eine bestimmte Zeit und mit einem fest etablierten Ziel. Und entweder man erreicht es oder man erreicht es halt nicht, weil es ist ja bekannt, dass 9 von 10 Startups innerhalb der ersten 3 Jahre die Waffen strecken müssen. Und ich glaube, da müssen wir einfach zu einem anderen Verständnis auch kommen, was Förderung bewirken soll. Weil am Ende aller Tage soll es Arbeitsplätze bringen, das ist richtig, das ist auch ein sozialer Aspekt. Aber auch ein aus meiner Sicht 2-Mann-Unternehmen wie Plastikfighter, wenn das nachher ist, kann einen guten sozialen Aspekt beitragen mit der Aufklärung.
Ja, da macht ihr natürlich ganz zentrale Punkte auf. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt kurz zu sprechen kommen, den auch Hauke eben ausformuliert hat. Also diese Unterscheidung zwischen ja, Schwarz-Weiß, also die Einteilung der Unternehmenstypen in, sagen wir mal ganz plakativ, in gut und schlecht. Ja. Also das haben wir eben auch ganz oft bei familiengeführten Unternehmen, die unglaublich viel in dem sozialen Bereich machen, also sie eine wunderbare Mitarbeiterführung und Bindung haben, also eine ganz starke Identifikation mit dem Unternehmen herrscht, die das aber einfach nicht als Nachhaltigkeitsaspekt identifizieren und erst recht nicht nach außen kommunizieren. Aber da passiert ganz viel. Von daher fand ich das sehr wichtig, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Wir befinden uns ja in einer recht speziellen Zeit, ne, die uns alle und Unternehmen in besonderem Maße besonders fordern. Also ich spreche natürlich von der Covid-19-Pandemie, die uns alle in Schach hält. Was würdet ihr denn sagen? Ist die Corona-Pandemie ein Beschleuniger oder ein Bremser für neue Wirtschaftsweisen und nachhaltige Geschäftsmodelle?
Also ich kann es gar nicht global sagen. Ich glaube, ich kann es mal für den Plastikfighter sagen und meine Beratungsleistungen. Da war es am Anfang ganz klar der Hardstop. Alle Beratungsaufträge oder Akquisitionen, die ich damals betrieben hatte, die sind quasi von heute auf morgen gestoppt worden, weil alle Unternehmen sich erstmal gesagt haben, wir müssen uns auf unsere Kernkompetenz beziehen, ja, und müssen gucken, dass wir alle anderen Sachen, die jetzt in Frage stehen, mal nach hinten schieben. Und das sind halt so eine Sachen wie kann ich eine Verpackung zum Beispiel nachhaltiger aufstellen in der Zukunft. Ja? Das ist zwar eine langfristige Sache, die es heute im Moment auch nicht Geld bringt, die kostet nur, also ist da ganz klar ein Hardstop reingekommen. Das war nicht förderlich. Wir sehen aber auch, dass wir ganz viele neue Impulse bekommen durch diese Pandemie-Begleiterscheinung. Homeoffice funktioniert, wird anerkannt. Wir haben das Thema, dass Leute sich wirklich mehr Gedanken machen, wie ihre Zukunft denn aussehen soll. Und da sehen wir ganz klar förderliche Punkte auch für den Plastikfighter.
Ich glaube, dass wir bei allem, was du gerade beschrieben hast mit Lockdown und Stop und so weiter, dass es eine Art von Schütteln gab, bei dem sich alle auch umgeschaut haben, was haben wir denn jetzt eigentlich für Zeiten hier? Was ist denn das eigentlich, wo wir gerade stehen? Und dass die Tatsache, dass es jetzt ein Virus gibt, mit dem dessen Folgen wir alle uns so haben nicht vorstellen können, dazu führt, dass es eine ganz andere Sicht oder neue Sichtweise wiederum auf die Wirkung unseres Miteinanders und auch Systems erleben. Ja, dass die Menschen sich gucken, okay, was heißt denn eigentlich sozialer Zusammenhalt? Wie leben wir hier eigentlich? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie behandeln wir eigentlich die Probleme? Behandeln wir sie ernsthaft, die wir haben, oder sind das alles Feigenblätter? Also gehen wir sie bei einer Wurzel an oder gehen wir eigentlich eher mal oberflächlich damit um und versuchen, nur die Symptome zu bekämpfen? Und ich glaube, dass wir das ist nicht bei allen und nicht in der Gesamtheit der Bevölkerung, aber das ist ein bisschen bei einer gewissen Anzahl von Menschen dann Umdenken gegeben hat und sicherlich auch eine andere Stimmung gibt, mit der wir aus der Pandemie rauskommen, so wie denn da ganz rauskommen. Das ist ja auch alles noch nicht so ganz klar. Und ist schon zu einer gewissen anderen Form des Miteinanders auch führen. Es gibt, klar gibt es viele, viele Anpassungsprobleme und Notwendigkeiten. Und bis wir wieder eine neue Normalität haben, wird sich auch einiges noch tun müssen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich mehr eine Offenheit erleben dafür, sich den Problemen, die die Welt hat, offener zu stellen, als das bisher der Fall war. Einfach weil dieses Gefühl, oh Mensch, das ist aber jetzt nah an mich herangerückt, viel stärker durch diese Pandemie ist, als halt beispielsweise ein Strudel im Ozean zwischen Kalifornien und Hawaii.
Ja, als wir im Vorgespräch über die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gesprochen haben, dann hast du das sehr wirksam mit der Metapher der Welle beschrieben. Das fand ich ganz schön, ja, dass man reinkommt, die Welle überrollt einen, die Welle geht auch wieder weg, aber dieses durchgerüttelt werden, das hat was mit einem gemacht und das bleibt hängen und das wird in irgendeiner Form zur Veränderung führen, das denke ich auch.
Ja, die Welle ist weg, aber man selber bleibt nass, das ist so. Ne?
Genau. Ja, du seid ja Brandenburger Jungs, das wurde ja deutlich.
Ich bin immer noch in Berlin geboren. Das werde ich jetzt nicht besonders herausstellen, aber es ist aber für die Chronik, genau.
Genau. Aber auf jeden Fall ist ja der Rückzug beziehungsweise die Unternehmensverlagerung nach Brandenburg ja wieder angedacht. Was bräuchte es denn, um euch wieder nach Brandenburg zurückzuholen? Also welche Art der Unterstützung bräuchtet ihr denn jetzt?
Also ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der Plastikfighter ist aktuell in Hamburg beheimatet, wo ich auch wohne seit 3 Jahren. Aber die Intention ist natürlich, das Ganze auch wieder nach Brandenburg zurückzuholen, wo Hauke lebt in Potsdam, ist zwar Berliner jung, aber in Potsdam, glaube ich, ganz glücklich inzwischen. Und ich würde auch ganz gerne mit Familie wieder zurückkommen. Was braucht? Wir haben schon gesagt, es braucht halt regionale Fördermodelle zum einen, was uns nach wie er hierher zurückholen würde. Was aber auch hilfreich wäre, und das sage ich jetzt auch wieder als Vater, was mich bei Brandenburg so ein bisschen abschreckt gerade, ist halt auch, dass es zum Beispiel keine kostenfreien Kita-Plätze gibt. Da ist natürlich die Frage, wo geht man hin? Ja, gehe ich einfach 20 Kilometer über die Landesgrenze nach Berlin und habe da die Möglichkeit, oder komme ich nach Brandenburg zurück als kleine Kritik? Ja, was braucht es noch? Es braucht halt auch hier natürlich ein starkes Netzwerk, weil auch die Regionalität hat halt Vor- und Nachteile. Aber das wäre ein Punkt auf jeden Fall, der mich wieder zurückholen würde.
Absolut. Also ich habe jetzt nicht das Kita-Problem, aber es sind natürlich andere Standortfaktoren. Die Frage, okay, was denn in Ansiedlungen in Brandenburg besonders attraktiv machen. Das sind natürlich irgendwie die Fragen, okay, wo kriege ich dann Lagerflächen her? Wie kriege ich vielleicht auch eine Infrastruktur, eine Vernetzung hin mit anderen Akteuren, die vor Ort sind, mit denen sich leicht zusammenarbeiten lässt? Und das bezieht sich dann sicherlich auch den Berliner und Brandenburger Raum. Ja, also die Stadt ist sicherlich jetzt nicht uninteressant, die da in der Mitte liegt. Aber das heißt dann nicht, dass man da jetzt unbedingt auch sitzen muss. Also nur weil wir ein Start-up sind und in Berlin viele Start-ups sind, das ist jetzt nicht irgendwie das Kriterium, glaube ich, an dem wir das festmachen würden. Vor allem sind es, glaube ich, dass die Vernetzungsmöglichkeiten und die Frage, gibt es irgendeine Form von Förderung, die hier im Land besonders gut greift, ja, uns besondere gute Möglichkeiten bietet.
Ja, zumal wir als Plastikfighter ja auch so ein bisschen Twitter sind. Wir wollen auf der einen Seite ja die Beratung machen, auf der anderen Seite ist halt damit auch verbunden, dass wir eigene Produkte produzieren wollen. Und das heißt halt nicht, jemanden damit beschäftigen, ein von uns entworfenes Produkt zu produzieren, sondern wir wollen es halt wirklich selber machen, um auch sicherzustellen, dass alle Kriterien, die wir an ein Produkt legen, halt auch dann erfüllt werden. Und das heißt natürlich auch, einen Industriestandort zu finden, wo im Zweifelsfall Spritzgussmaschinen, Lagermöglichkeiten, Rohstoffproduktion und alles auch möglichst regional verfügbar sind.
Ja, da würde ich doch sagen, gerade zum Thema Vernetzung, Fördermittelberatung, zur Wahl des passenden Standortes bleiben wir natürlich in engem Austausch, auch mit unseren Ansiedlungskolleginnen und Kollegen. Und bezüglich des anderen Punktes, Tom, hoffen wir mal, dass irgendein Entscheidungsträger jetzt zuhört, der Einfluss auf die Kita-Gebühren hat. Das wäre doch ein Erfolg dieser Ausgabe. So, jetzt haben wir eine Weile gequatscht und ich würde sagen, wir müssen leider langsam zum Ende kommen, obwohl es jetzt erst richtig spannend wird. Aber habt ihr dann noch ein paar letzte Worte? Es klingt so dramatisch, aber was ihr noch loswerden wollt?
Ja, die Zeiten sind ja dramatisch, von daher können wir auch dramatische Worte wählen. Also was mir nochmal wichtig wäre, wir haben es vorhin schon ein paar Mal anklingen lassen, dass einfach auch andere soziale Aspekte in der Zukunft, in der Bewertung von Unternehmertum halt auch Einfluss finden. Und dass wir halt aus diesem Problem rauskommen, dass Gewinne halt bis jetzt immer privatisiert wurden und die negativen Effekte der Umweltverschmutzung und so halt einfach vergesellschaftet wurden. Das wäre mir einfach wichtig, dass wir da zu einem anderen, ja, zu einer anderen Bewertungslogik kommen. Das würde, glaube ich, Sozialunternehmern wie uns einfach helfen.
Ja, da kann ich vielleicht noch einfach mal anschließen. Zum einen wollen wir im Plastik weiter genau das anlegen. Also das ist ein wichtiges Element, was wir ja auch mit angedacht haben, dass wir transparent machen, was es eigentlich an gesellschaftlichem Impact und am ökologischen Impact der jeweiligen Produkte, die wir auch in den Shops nachher anbieten, gibt, damit der User, damit der Käufer das auch sehen kann. Aber eigentlich diese Idee der Transparenz beginnt ja dieses Umdenken bei jedem persönlich, also im Kopf jedes Einzelnen. Und wenn wir dazu was beitragen können, dass eine andere Sichtweise auf Konsum stattfindet und das Ganze sich auch ein bisschen mit so Gedanken wie Suffizienz, brauche ich das eigentlich, was ich da jetzt erwerbe, verbindet, dann haben wir viel gewonnen. Und einen kleinen Beitrag dazu, hoffentlich können wir leisten, vielleicht mehr, als wenn jeder einzeln vor sich selber hinwirtschaftet, indem wir uns miteinander vernetzen.
Ja, und natürlich meldet euch gern bei uns, wenn ihr unterstützen wollt.
Mhm. Jawohl, wichtiger Appell am Ende. Ein schöneres Schlusswort hätte ich kaum sprechen können, aber ich versuche es trotzdem. Ja, ein Professor aus dem Bereich Abfallmanagement im Rahmen einer großen Konferenz vor einiger Zeit, der hat mal gesagt, und das geht mir nicht mehr so richtig aus dem Kopf, bezogen auf den Ausspruch "throw garbage away", wie man das so im Englischen sagt, ne, Müll wegwerfen. Und dann fügte er an, "there is no away", es gibt kein Weg, es gibt nirgendwo ein Müllorbit, ein Müllplaneten, sondern landet irgendwo wieder auf dieser Erde. Ja, also wie man zum Beispiel an den wunderschönen Stränden, ich glaube bei dir war es auch Thailands oder Tom, sah, wo das
war
Problem,
Thailand, ja. Thailand, ja. Und Indonesien.
Ja. Es ist also nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern ein massives ökologisches Drama und ja, wirft einen dunklen Schatten auf unsere noch lineare Welt des Wirtschaftens. Aber der Wandel hat begonnen und ihr seid Teil dieser Lösung. Von daher drücke ich euch alle Daumen, damit der Plastikfighter gut Fahrt aufnimmt und viele, viele, viele MitstreiterInnen finden werdet. Schön, dass ihr dabei wart und wir bleiben dran.
Vielen Dank für die Einladung.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Gern. Wir bleiben im Austausch und schauen, wie es euch in ein paar Jahren ergeht und berichten hoffentlich nur Positives.
Sehr gut. Vielen Dank.
Das hoffen wir auch. Genau.
Na dann, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.